Guten Morgen auch von meinerseits. Diejenigen, die ich noch nicht per Handschlag persönlich begrüßt habe. Ich habe gestern im Südkurier was gelesen. Also Südkurierleser, ich habe es schon mal gesagt, wissen mehr. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss ich heute Morgen unbedingt kurz sagen. Also, und das betrifft uns, die heute hier sind. Gottesdienstbesucher sind tendenziell glücklichere Menschen. Ja, Wahnsinn, gell? War eine super Entscheidung, hierher zu kommen. Wer regelmäßig zum Gottesdienst geht, ist tendenziell glücklicher als solche, die nicht in den Gottesdienst gehen. Und dann gibt es eine Studie, die gefällt mir, deshalb lese ich sie vor und sage nicht, die wäre gefälscht, die stimmt bestimmt. Eine gute Studie. Und dort heißt es, in den USA etwa, es wurden mehrere Länder untersucht, in den USA etwa bezeichnen sich 36% der religiös aktiv Befragten als sehr glücklich. Bei den nicht religiösen US-Amerikanern betrug der Wert nur 25%. Großer Unterschied. Also, herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier seid, den Gottesdienst besucht. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Legt's mal hin, schaltet nachher aus, dann ist's weg. So, das war der Vorspann. Eine Gratulation. Jetzt kommt, lass dir keine Angst einjagen. Ich bin viele Jahre Bibelleser. Und ich muss echt sagen, das Buch begeistert mich immer wieder neu. Denn ich entdecke immer wieder Geschichten in diesem Buch, die ich schon mehrmals gelesen habe, und auf einmal geht mir ein Licht auf. So habe ich einen Jahresvers für dieses Jahr, der kommt irgendwann in der Predigt. Dort heißt es, das Ziel aller Unterweisung ist, oder das Ziel aller Lehre ist, die Liebe. Und ich habe den Vers schon x-mal gelesen im Timotheusbrief, und Anfang Jahr hat er mich voll angesprungen. Da habe ich gesagt, den nehme ich für den Jahresvers. Für mich das Ziel aller Unterweisung ist die Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das soll das Ziel sein. Und wenn ich heute über die Predigt nachdenke, muss ich sagen, das wäre das Ziel, dass wir nach Hause gehen und liebesfähiger sind und liebeswürdiger sind. Also wirklich ein geniales Buch. Das ganze Leben kommt darin vor. Und vor allen Dingen begegnen wir in der Bibel auch Gott. Sie ist Teil seiner Offenbarung. Wer den Gott der Christen kennenlernen will, der kommt um die Bibel nicht drumherum. Und wenn wir sie lesen und auf uns wirken lassen, nicht um Recht zu haben, sondern um berührt zu werden, Teil von Stories und Geschichten zu werden, dann geschieht mit uns Verwandlung. Es gibt Bücher wie das Buch Hiob, ganz tragische Geschichten. Man redet ja auch im Volksmund von einer Hiobserfahrung. Und dann geht es um Tod, um ewiges Leben, um ewige Gottesferne und um ewig bei Gott zu sein. Heute geht es um so ein Highlight in der Bibel, so eine Highlight-Geschichte. Und die hat auch was mit der Jahreslosung zu tun. Und sie spielt im Jahre 840 ungefähr vor Christus, also fast schon 3000 Jahre zurück, auch in einem politisch aufgeheizten Klima, so ähnlich wie jetzt im Nahen Osten, so war das Klima damals. Und sie spielt auch dort. Und zwar hat der König von Syrien, sind altbekannte Geschichten, der König von Syrien hat Krieg geführt gegen Israel. Er beriet sich mit seinen Truppenführern, hat sich mit denen zusammengesetzt, und dann haben sie sich entschieden, an welchen Stellen der Gegend sie Überraschungsangriffe tätigen, wenn die Israeliten ausschwärmen oder auf die Felder gehen, und wo sie Überraschungsangriffe machen. Die sind ja immer wieder so ausgerückt, um die Syrer zu suchen, und dann haben die gewusst, dort werden wir einen Hinterhalt legen, und wenn sie vorbeikommen, dann werden wir sie niedermachen. Und da war ein Mann, der heißt Elisha. Und Elisha war ein Prophet, vielleicht auch ein Whistleblower. Also einer, der Geheimnisse ausplaudert, der es verrät, der von irgendwoher Dinge weiß, die die Allgemeinheit nicht weiß. Aber er hat es gewusst, ein Prophet. Und der Prophet Elisha schickte einen Boten zum König von Israel. Und der hat ihm die Orte genannt, an denen die Syrer die Angriffe starten wollen. Denn der hat es gewusst. Der hat es ausgepfiffen und hat die Syrer sozusagen verpfiffen. Und dann hat er zum König gesagt, mach einen Bogen um die Stelle, denn dort wollen sie dich angreifen. Elisha ist informiert, er weiß Bescheid. Ich habe gedacht, so ein Whistleblower soll es auch geben im Bereich von Radarwarnungen. So, der ruft mir an und sagt, Thomas, am Montagmorgen zwischen 8 und 12 Uhr am Ende der B31, wo 60 ist, steht ein Blitzer. Und am Mittwoch steht er in Malspüren und am Donnerstag in der Ortsausfahrt Eirach. So ungefähr war Elisha. Der hat immer gewusst, wo die Syrer ihre Angriffe starten. Und dann ließ der König von Israel die Gegend, vor der ihn der Prophet gewarnt hatte, gut auskundschaften und er war besonders vorsichtig dort. Oder er hat die Gegend gemieden. Und so ging es, sagt die Geschichte, nicht nur ein- oder zweimal, sondern immer wieder hat sich das so abgespielt. Und der König von Syrien, der war sehr beunruhigt. Das kann man sich ja vorstellen, wenn am Ende der B31, wo 60 ist, den ganzen Tag geblitzt wird und nicht ein Mensch verfährt in die Radarfalle. Da wären die irgendwie auch beunruhigt, schätzungsweise, würden sagen, was ist denn da los? Da muss ja irgend so ein Whistleblower sein, der das verrät. Und dann ist ja naheliegend, dass der König von Syrien sagte, einer von uns, der muss ein Verräter sein. Einer von uns muss ein Verräter sein, der das verrät. Einer von uns. Woher soll es der König denn sonst wissen? Und dann sagen seine Kriegsmannen, seine Heerführer sagen, nein, mein Herr und König, der Prophet Elisha ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. Also die Bibel hat auch Humor und Gott hat Humor. Ich finde das so schön. Nein, der Prophet Elisha ist der Whistleblower. Der verrät die Geheimnisse. Und nur zur Information, lieber König, der weiß sogar, was du im Schlafzimmer redest. Manche runzeln schon die Stirn und denken jetzt, wie war das heute Nacht? Was habe ich da erzählt? Wie habe ich mit meinem Mann, meiner Frau geredet, mit mir selber, mit Gott? Oi. Gott ist informiert. Gott weiß Bescheid. Und das kann zum einen enorm tröstlich sein. Gott hört alles. Kann sehr tröstlich sein. Menschen, die in Not sind, die klagen. Gott hört euch. Es kann aber auch für manche ein bisschen bedrohlich sein. Wenn man viel dummes Zeug redet, über andere herzieht, den Frieden gefährdet. Ihr erinnert euch an den Zusammenhang dieser Geschichte, dieses Psalmes. Achtet auch auf eure Worte, denn die Worte gefährden den Frieden. Es kann auch beunruhigend sein. Gott sieht, welche PC-Killerspiele wir spielen. Und er hört die Worte, die wir lästernd aussprechen. Er hört die untersten Schubladenwitze, die wir mit unseren Kollegen austauschen. Kann ich nicht, Daniel und Domi sind alles fromme Männer. Da gibt es keine Unterschubladenwitze. Stimmt doch, oder, Domi? Ja. Und das ist wirklich auch beunruhigend, denn Jesus selber sagt im Rahmen der Bergpredigt, nein, es ist später, ich sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Krass. Die Menschen müssen Rechenschaft geben von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Und im Zusammenhang mit der Jahreslosung, das den Frieden gefährdet. Lesen wir im Matthäus-Evangelium 12. Also das hat auch eine ganz, ganz ernste Sache. Die Geschichte geht weiter. Und dann sagt der König von Syrien, findet mir heraus, wo er ist, dann werde ich ihn in meine Gewalt bringen. Dieser Elisha muss weg, der muss her, damit er weg muss. So schwäbisch, komm her und gang weg. Also, der muss weg. Und man meldet dem König, dass Elisha in Dothan ist, in dieser Stadt. Und da schickte der König von Syrien ein großes Heer nach Dothan, verstärkt durch Streitwagenabteilungen, und die Truppen rücken in der Nacht näher und umzingeln die Stadt. Und jetzt beginnt ein Kräftemessen zwischen weltlicher Macht, dem König von Syrien und seinen Truppen, gegen die göttliche Macht. Ein Aufgebot an Kriegern, eine Streitwagenabteilung, ich habe mir das so vorgestellt, Bambergen wäre umlagert von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen und Truppen und Zeugs. Und die umringen diese ganze Stadt. Der Elisha, der muss her, damit wir ihn umbringen können. Und dann am anderen Morgen steht der Diener von Elisha auf. Als der Diener Elishas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Und er sieht das und er kriegt einen Schock. Jetzt vorbei, Ende. Die haben uns umzingelt, wir kommen da nie mehr raus. Die werden uns festnehmen und umbringen. Der Anfang vom Ende. Und dann sagt er, was sollen wir jetzt tun? Wir müssen doch was tun, aber was sollen wir denn da tun? Keine Chance. Was sollen wir tun? Und jetzt kommt dieser berühmte Satz von Elisha, der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen. Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Elisha spielt die Gefahr nicht runter und sagt, nee, es sind nicht viele, mach dir keine Sorgen. Da pfeifen wir mal und dann hauen die Pferde ab und alle sind weg. Er nimmt das ernst. Aber er sagt, und das kennen wir auch von Jesus, lass dir keine Angst einjagen, hab keine Angst. Kommt immer wieder in der Bibel vor, hab keine Angst. Die erste Reaktion, wenn ein Engel kommt, keine Angst, ganz ruhig bleiben. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dir keine Angst einjagen. Denn auf unserer Seite, das ist die Begründung, stehen noch mehr. Klingt komisch. Da ist Elisha, da ist sein Diener, da sind tausende Reiter. Und er sagt, mach dir keine Sorgen, auf unserer Seite stehen mehr. Wahrscheinlich hat der Diener Elisha angeschaut, vielleicht noch einen Spiegel genommen und hat gesagt, zwei. Vielleicht noch ein paar Bewohner in Dothan, aber unbewaffnet. Und jetzt kommt eines der schönsten Verse. Darauf betete Elisha, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsum Elisha bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Ein Satz betet der Herr, öffne meinem Diener die Augen. Ein Satz wird gebetet. Und dann bekommt der Diener Elishas geöffnete Augen. Das heißt, er sieht noch eine weitere Wirklichkeit. Er sieht noch eine andere Wirklichkeit, die da ist und die es gibt und die Wahrheit ist und die Wirklichkeit ist. Unsere Augen sind dieser Wirklichkeit überwiegend verschlossen. Aber das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Darum beten wir ja auch, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Lass das, was in dieser anderen Sphäre ist, hier Wirklichkeit werden. Das ist schon Wirklichkeit. Und der Himmel ist nicht ein Ort, der irgendwo weit weg ist, wo man hingeht, wenn man stirbt, sondern der Himmel ist eine andere Sphäre. Und die ist hier Realität. Deshalb kann Jesus sagen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin da, ich bin nicht dort. Obwohl er in den Himmel aufgefahren ist, heißt eigentlich, er ging in diese andere Sphäre, aber er ist gegenwärtig. Und der Heilige Geist öffnet uns die Augen für diese Wirklichkeiten. Und das ist ein enormer Trost in unserem Leben, zu wissen, da gibt es noch eine Wirklichkeit. Und das ist Gottes Wirklichkeit. Und die ist stärker und die sind mehr. So sagt es Elisha zu diesem Diener. Ein anderer Raum, in einer anderen Sphäre. Wir wissen nicht, was hier noch alles hier drin ist. Wir wissen es nicht. Was für Engel wo stehen. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat mit Nicolas Cage und Meg Ryan. Also ist die Frau Meg Ryan. Stadt der Engel. Hat es jemand gesehen? Ganz starker Film. Der hat mir wie immer wieder die Augen geöffnet, wo die Engel auf den Straßenschildern der Highways sitzen, in den Bibliotheken rumlungern. Überall sind die, aber die Menschen sehen die nicht. Das war für mich so ein Bild. Die sind Wirklichkeit. Und das ist hier auch so. Der Diener steht auf, kriegt einen Schock. Und dann werden ihm die Augen für eine andere Welt geöffnet und er sagt, Wahnsinn, da gibt es noch viel, viel mehr und die sind auf unserer Seite. Das Interessante hier ist, Gott hat gehandelt. Gott handelt, er ist am Werk. Wir sehen es oft leider nur nicht. Er ist am Werk im Leben, er ist am Werk in dieser Gemeinde, er ist am Werk in der Kirche weltweit, er ist am Werk. Die Frage ist nur, ob wir da was sehen, ob wir überhaupt so schauen wollen. Vor ein paar Jahren, so einige Jahre zurück, bin ich ausgeritten, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe, bin ich ausgeritten mit unserer jüngsten Tochter, der Rebecca, die war vielleicht 8, also ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen ist sie ja bald 30. 2 Araberpferde, das eine ein neues, das habe ich untergestellt gehabt und meines. Und sie reitet auf meinem und wir reiten, war leichtsinnig von mir, echt leichtsinnig von mir. Wir reiten zwischen Stockach und Winterspüren auf dem Radweg, der dort ziemlich nahe an der Landstraße entlang führt. Und auf einmal beginnt ihr Pferd zu traben. Und ich denke, oh, wenn ich jetzt beginne zu traben, dann geht die in den Galopp. Und wenn ich dann im Arbeitsgalopp bin, geht die in gestrickten Galopp und wo geht das Pferd hin und wann fliegt das Mädchen runter. Es war echt ein Schock und ein Schreck für mich. Und ich bin dann langsam hinten drin getrabt und tatsächlich geht die Stute in Galopp über und dann gibt es so eine scharfe Kurve und ich habe gedacht, boah, ich habe nur immer gebetet, Jesus, bitte, bitte bewahr du die Rebecca, bitte, bitte, mach irgendwas, bewahr sie. Es war Beten und ihr kennt solche Momente. Dann geht es in den Wald rein, so eine Serpentine hoch und ich denke, oh Mann. Und dann bin ich oben und dann steht die Rebecca, das ist das Pferd, die Rebecca sitzt völlig entspannt auf dem Pferd und ich sage, meine Güte, Becca, habe ich einen Mist gebaut und ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Und sie sagt, Papa, du musst keine Angst haben, da war jemand bei mir, der hat schon auf mich aufgepasst. Das war echt krass. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ja, da waren 10 Engel und die haben die Araberstute in den Griff genommen. Unglaublich. Jetzt können natürlich manche sagen, ja, aber halt mal, wie war das mit eurer Michi? Ich kann jetzt nicht ausholen, aber das eine weiß ich, nach einem Jahr und nach den Begegnungen mit dem Polizisten, der an der Unfallstelle war, weiß ich und habe die Gewissheit, dort war Gott und dort waren Engel und die haben sich um sie gekümmert. Das weiß ich auch, auch wenn der Ausgang anders war. Aber Gott weiß, wann das Leben eines Menschen vollendet ist. Und da dürfen wir ihm absolut vertrauen. Das ist so. Aber das eine weiß ich, er kümmert sich um uns intensivst. So wie in dieser Geschichte hier. Unsere Aufgabe ist es, so wie Elisha, zu beten, mit Gott zusammenzudenken. Die Geschichte geht weiter. Eine wunderschöne Geschichte. Die Frage ist ja jetzt, wie geht's weiter? Hier seht ihr diese Umlagerung und hier die Feuerreiter. Die Frage ist ja, wie geht's weiter? Schlagen die Feuerreiter jetzt zu? Gibt's ein Gemetzel? Machen sie die Syrer nieder? Die haben sie ja jetzt in ihrer Hand. Ihre Chance. Rübe runter, fertig, wir sind mehr. Echt, finde ich, so schön, diese Geschichte. Und dann heißt es, als die Syrer nun vorrückten, bat Elisha den Herrn, schlag sie mit Blindheit. Schlag die einfach mit Blindheit. Und der Herr schlug sie mit Blindheit, wie Elisha es erbeten hatte. Er hat wieder einen Satz gebetet. Er denkt sozusagen mit Gott zusammen. Jesus hat ja auch gesagt, ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. Die tue ich. Es gibt viele Geschichten, ähnlichartig, gehen anders aus. Aber hier hat Elisha wohl gesehen, was Gott vorhat. Und er hat das ausgesprochen und das wurde Wirklichkeit. Und sie wurden blind. Schauen, wo Gott am Werk ist und dann mit einsteigen. Gilt auch für die Gemeindearbeit, für mein Leben. Wo ist Gott am Werk? Wo kann ich mit einsteigen? Dann geht Elisha ihnen entgegen und sagt zu ihnen, wieder viel Ironie, ihr müsst auf dem falschen Weg sein. Ihr habt den falschen Weg eingeschlagen. Dies ist nicht die Stadt, die ihr sucht. Ihr habt die falsche Stadt umlagert. Folgt mir, sagt er, folgt mir. Ich führe euch zu dem Mann, hinter dem ihr her seid. Der kommt und sagt, ihr seid an der falschen Stadt. Ich führe euch zu dem Mann, den ihr sucht. Aber das ist ja der Mann, den sie suchen. Also finde ich einfach schön. Und dann lesen wir weiter. Dort betete er, wieder diesen einen Satz her, jetzt öffne ihnen wieder die Augen. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie sahen, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria befanden. Als der König von Israel die Syrer sah, fragte er Elisha, mein Vater, soll ich sie niedermachen lassen? Die Chance, jetzt machen wir sie fertig. Und da steckt unglaublich viel Humor und Ironie drin. Die Chance, jetzt können wir sie fertig machen. Und dann... Ihr ahnt es vielleicht, manche kennen die Geschichte. Nein, tu es nicht, sagte Elisha, tu es nicht. Sogar Soldaten, die du im Kampf gefangen genommen hast, wirst du nicht einfach erschlagen. Gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken und dann sollen sie zu ihrem König zurückkehren. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich finde das eine geniale Geschichte. Es klingt irrational. Endlich haben wir diese Feinde jetzt auf dem Präsentierteller. Gott hat sie doch in unsere Hand gegeben. Vielleicht denken manche an ihre persönlichen Feinde und sagen, den habe ich bald soweit, bald habe ich ihn klein geklopft. Und dann erwische ich ihn noch bei irgendeinem Fehler und den schmiere ich ihm dann aufs Brot. Ich bin sehr genau, wenn ich das Brot schmiere. Da müssen die Ecken und der Rand sauber ausgeschmiert werden, dass der letzte Bissen auch noch Nutella drauf hat. Und so schmieren manche den Menschen Fehler aufs Brot, bis an den Rand, sauber, genüsslich. Also ich habe einen Genuss beim Brot schmieren. Unwahrscheinlich schön. Oh, hier noch ein bisschen und da noch und hier noch ein bisschen rüberziehen und dort am Ende ein bisschen höher, dass der Genuss am letzten Bissen ganz gut ist. Und so schmieren wir Menschen ihre Fehler aufs Brot. Ich finde das unglaublich schön, wenn sich das gelesen habe und die Geschichte so auf mich habe wirken lassen. Das hat mich so berührt. Und mir ist immer wieder ein Lied in den Sinn gekommen. Immer wieder ein altes Lied kam mir in den Sinn. Vater, ich lieb dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name, herrlich sei dein Name, herrlich sei dein Name in der Welt. Jesus, ich lieb dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name in der Welt. Heiliger Geist, ich lieb dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt. Herrlich sei dein Name. Herrlich sei dein Name, herrlich sei dein Name in der Welt. Vater, ich wünsche mir so, dass dein Name in dieser Welt bekannt wird. Du bist so ein guter und so ein genialer und lebensfroher Gott. Danke, Vater. Lass uns leuchtende Beispiele deiner Liebe und deiner Kreativität sein, auch im Umgang mit unseren Feinden. Gerade dort zeigt sich die Liebe. Amen. Und dann lesen wir, darauf ließ der König von Israel ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und tranken und durften heimkehren. Seitdem unternahmen die Syrer keine Raubzüge mehr in das Gebiet Israels. Wir lesen gerade wieder in der Zeitung USA und Russland. USA steigt aus so einem Vertrag und das Gleichgewicht der Kräfte muss wieder hergestellt werden. Jetzt wird wieder aufgerüstet. Genau das Gegenteil von dem, was hier läuft. Eine unwahrscheinlich schöne Geschichte. Ich führe die Geschichte noch kurz weiter ins Neue Testament, denn das, was uns hier begegnet, das ist zutiefst, ich sage es mal so, jesuanisch. Dieser Gott wird in Jesus Mensch und Jesus verkörpert diesen Gott, wie er im Alten Testament immer wieder aufblitzt. Und das, was er hier getan hat, ist eigentlich sein Grundwesen. Er will Frieden und er will, dass unser Leben gelingt und er will, dass wir kreativ umgehen und er will, dass wir im Sinne Jesu handeln. Und Gott hat das vorgemacht. Und dann gibt es noch ganz viele sperrige Geschichten, aber die sind letztendlich dem Grundwesen Gottes unterzuordnen, das sich in Jesus zeigt. Deshalb müssen wir noch ins Neue Testament. In Jesus ist die höchste Offenbarung. Und in Jesus hat Gott sein innerstes Wesen gezeigt. Und dort wissen wir, dass er die Schuld überwindet, indem er sich hingibt für unsere Versagen, für unsere Schuld, für unsere, man könnte sagen, Gottlosigkeit, dass wir ohne Gott selbstbestimmt leben wollen. In Jesus wird der Himmel geöffnet. Ich versichere euch, sagt Jesus, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Durch Jesus wird der Himmel geöffnet. Im Alten Testament war er für die Propheten überwiegend geöffnet. Im Neuen Testament ist er durch Jesus für alle, die an ihn glauben, geöffnet. Nicht für alle Menschen, für alle, die an ihn glauben, wird der Himmel durch Jesus geöffnet. Das ist ein ganz altes Bild von der Jakobsleiter im Alten Testament, das hier gebraucht wird. Durch Jesus haben wir Zugang zum Himmel. Wenn wir nachher beten, wenn wir einander segnen, was wir tun, der Himmel ist uns offen. Und deshalb hat Jesus gesagt, so sollt ihr beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel wird auf die Erde gebetet und das ist durch Jesus möglich. Und Jesus hat das gelebt. Er saß mit den Gottlosen am Tisch, mit den Ausgestoßenen, mit den Feinden saß er am Tisch und hat mit ihnen gegessen. Er hat den Menschen vergeben. Er hat sie nach Hause geliebt, als sie noch Feinde waren. Er hat Heilungswunder proklamiert und die Menschen haben sie erlebt. Er hat die Güte und Liebe Gottes auf die Erde gebracht. Und dann sagt Paulus, ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? So wie die Syrer zu essen bekamen, die haben mit dem Tod gerechnet und wurden überrascht mit dem fulminanten Gastmahl. Und dann herrschte Friede. Und hier sagt Paulus, die Güte soll euch und will euch zur Umkehr bewegen. Die Güte, die Geduld und die Treue, die sollen, schaut euch diesen Gott an, schaut ihn euch an. Und dann müsst ihr doch sagen, hallo, zu diesem Gott will ich umkehren. Mit diesem Jesus will ich leben. Und denn ich weiß, wenn ich mit ihm lebe, sind auf meiner Seite mehr. Und wenn ich völlig unpopuläre Wege gehe und völlig irrationale Wege gehe, ich weiß, auf meiner Seite sind mehr. Wenn ich vergebe statt vergelte, dann weiß ich, auf meiner Seite sind mehr. Und er ruft uns ganz klar zu, lass dir keine Angst einjagen. Und wir sind wieder beim Anfang. Gott sieht alles. Ja, er sieht alles. Und er hört alles. Aber damit will er uns nicht klein machen und kaputt machen, sondern er will uns vergeben und aufrichten. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich sage, der weiß alles und der spielt es gegen mich aus, oder ob ich sage, der weiß alles von mir und der will mich heilen und mir helfen, der will mir vergeben, der will mich neu machen, das will er. Und deshalb muss der alte Schutt weg. Und das ist in Jesus geschehen. Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind, auf unserer Seite stehen noch mehr. Auch wenn wir sie im Moment nicht sehen, die sind da. Vor ein paar Wochen war ich in Zürich und habe unterrichtet. Und ich habe eine Studentin gesehen. Ihr seht hier das Bild. Die hat so einen Löwen auf den Arm tätowiert mit einer Krone. Und ich habe nur so den unteren Teil gesehen. Also den oberen Teil vom Löwen. Und dann sage ich zu ihr, wow, was hast du hier für ein Tattoo, für ein schönes. Und dann sehe ich näher hin und bin dann erschrocken. Ihr seht es auf dem Bild kaum. Der Niklas hat es noch ein bisschen bearbeitet. Diese junge Frau, diese junge Studentin, ihr seht es, hat sich den ganzen Arm bis hoch geritzt. Immer wieder. Und ich stehe vor der, sehe den Armen, den Löwen und denke, hätte ich nur nichts gesagt wegen dem Löwen, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihr gesagt, magst du was dazu sagen zum Löwen, zur Krone und zu deinem selbstverletzenden Verhalten? Und dann sagt sie, gerne sage ich was dazu. Ich habe mich über Jahre selber verletzt, immer wieder und immer wieder. Und ihr seht hier den Schriftzug. Das heißt Jahwe. So wird Gott im Alten Testament bezeichnet, 6800 Mal. Jahwe, das ist der Name, der Gott, Jahwe heißt ja Gott mit uns. Ich bin der ich bin, ich werde mit euch sein, ich werde euch nahe sein. Und in Jesus kommt Immanuel. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Da kommt er uns ganz nahe. Und dann sagt sie, ich bin diesem Gott begegnet. Und ich habe mich entschieden, diesem Jesus nachzufolgen. Und ich bin diesem nahen Gott begegnet. Und er hat mich geheilt. Er hat mich befreit von diesen Fesseln, von dieser Sklaverei. Er hat mich befreit. Er ist stärker als die 1000 Antreiber, die mich dazu bewegt haben, mich immer wieder selber zu verletzen. Er hat mich befreit. Er ist der Befreier und er ist der Erlöser. Ich habe sie dann gefragt, ob ich das fotografieren darf und darüber reden. Und sie hat gesagt, gerne. Das ist zum Lob und zur Ehre unseres guten Gottes, der mir nahe ist. Deshalb trage ich dieses Tattoo auf meinem Arm. Ihr habt nachher die Chance, gesegnet zu werden. Es stehen zwei Segnungsteams zur Verfügung. Eins hinten und vorne. Oder wie stellt ihr euch auf? Also hinten und vorne die Anne und die Sigrid und die Alex und der Martin, die sind bereit, euch zu segnen. Wenn Menschen Not haben, geht einfach hin. Und ich hoffe, dass die Segner, dass sich der Himmel öffnet und sie irgendein Wort von Gott empfangen und es aussprechen. Und euch die Augen aufgehen und ihr sagt, wow, so habe ich die Wirklichkeit noch nie gesehen. Wow, so nahe ist mir Gott. Das Wort trage ich seit 10 Jahren mit mir oder werde es die nächsten 10 Jahre mit mir rumtragen. Das wünsche ich euch, dass dieser Jahwe, dass dieser Gott, der alles sieht, aber nicht um uns zu vernichten, sondern zur Umkehr zu bringen, dass wir mit ihm leben und unser Leben gelingt. Dass dieser Gott auch heute euch ins Leben hineinspricht und ihr gestärkt und befreit nach Hause gehen könnt. Ich bete jetzt noch speziell auch für die Segner und dann steigen wir in den Lobpreis ein und dann schauen wir, wie das Ganze weiterläuft. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist. Und ich danke dir für den kleinen Blick in die himmlische Welt, in die andere Sphäre und ich finde das echt genial, dass auf unserer Seite, wenn wir auf deiner Seite sind, mehr sind und dass wir keine Angst haben brauchen vor nichts und vor niemand, vor keinen Dämonen, keinem Teufel und nichts. Danke, Vater. Und ich bitte dich jetzt auch um deinen Segen, um deine Weisheit, um geöffnete Augen für die Personen, die heute den Segnungsdienst wahrnehmen. Bitte, Vater, schenk du Blicke in deine Welt, wenn es nur kurz die Tür aufgeht, Neubewertungen, was auch immer. Aber schenk's, Vater, und wirk durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass du es tun wirst, denn du bist ein guter, guter Vater. Amen.